Also Mütter haben doch nun wirklich andere Dinge zu tun, als sich politisch zu engagieren. Das ist genau das Narrativ, das viele Frauen unter anderem davon abhält, sich politisch zu engagieren. Weder auf kommunalpolitischer Ebene noch obendrüber. Sarah Zöllner hat darüber ein Buch geschrieben. Mütter in die Politik mit Ausrufezeichen. Wir sprechen sehr ausführlich darüber, über persönliche Hemmnisse, über strukturelle Hürden und vielleicht habe ich auch die ein oder andere Anekdote aus meiner politischen Arbeit dabei. Unser Ziel, dass du dir überlegst, das könnte ich auch. Wenn wir das schaffen, wäre es großartig. Hör mal rein.
Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, Sarah Zöllner. Ich glaube, du bist die erste Autorin, die zum zweiten Mal in diesem Podcast ist.
Ja, ich freue mich total. Hallo Christina. Das ist ja richtig eine Ehre. Ja.
Du warst mit deiner Co-Autorin Aura Schirin Riedel schon da in der Folge 35 zum Thema Mütter macht Politik und hast offensichtlich gedacht, das Thema brennt dir so unter den Nägeln, dass du direkt noch ein Buch nachschieben willst. Oder wie kam es jetzt zu diesem Buch mit dem Titel Mütter in die Politik?
Ja, wie du ja schon sagst, die Titel hören sich ganz ähnlich an und die Bücher sind natürlich inhaltlich auch verbunden. Da du mich fragst, wie kam es jetzt zu dem zweiten Buch und auch so kurz nach dem ersten, im Grunde ist das aus den Gesprächen entstanden, die rund um das erste Buch, die ich da geführt habe. Denn ich bin mit dem ersten Buch auf Lesungen und Veranstaltungen gegangen und habe mit Menschen gesprochen, die sich mit der gesellschaftlichen Stellung von Müttern und Menschen, die für andere sorgen, auseinandersetzen und die sich die Frage auch stellen, wie lassen sich da Dinge zum Positiven verändern. Und ich bin immer wieder an den Punkt gestoßen im Austausch mit aktiven Menschen, dass es einfach in den Gremien, in den Stadträten, in den Kreisräten, aber auf Landes- und Bundesebene auch zu wenig Mütter gibt und zu wenig Menschen, die einfach für andere sorgen und die diese Perspektive einbringen können und die dann auch an den Hebeln sitzen, um da wirklich Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. Und das hat mich neugierig gemacht und ich habe mir überlegt, ich möchte ein Buch schreiben, in dem diejenigen Frauen zu Worte kommen, die das als Mütter schon machen und indem ich aber gleichzeitig auch nochmal einen kritischen Blick darauf werfe, was sind so klassische Hürden auch und Hindernisse und umgekehrt, was sind Ansatzpunkte, um denen zu begegnen, auf individueller Ebene, aber eben ganz klar auch auf struktureller Ebene. Und das hat mich dann zum Buch Mütter in die Politik gebracht. Genau.
Die Geschichten liegen also auf der Straße, wie man so schön sagt, wie die Journalisten so schön sagen. Denn du bist
Ja.
Journalistin, du bist Autorin für Familien- und Gesellschaftsthemen, du schreibst gerne über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über Fürsorgearbeit und auch über die Stärkung von Alleinerziehenden. 2020 ist dein erstes Buch Alleinerziehend und nun erschienen. Du hast einen Blog, den Mutter- und Sohn-Blog. Und wie gesagt, du hast das Buch geschrieben, Mütter macht Politik, ein Aufruf. Das ist 2023 erschienen, aber das war ja eigentlich nur der Beginn. Also auch das neue Buch ist eigentlich Teil von was viel Größerem. Das muss man hier mit dazu sagen, denn es ist ja nicht nur ein Buch gewesen, es ist ein Podcast, Mondays for Mothers, es ist eine Austauschplattform und auch 100.000 Mütter, die Demonstration in Berlin, da hängt ja auch mit drin.
Absolut. Also ich bin ehrlich gesagt selbst so jemand, wenn ich mich für ein Thema begeistere, dann bleibe ich irgendwie nicht darin stehen, dass ich die Situation beschreibe, sondern ich stelle wirklich so die Frage, wie kann ich da jetzt mitmachen? Wie kann ich da wirklich was in eine Veränderung bringen und auch umsetzen? Und ich bin wirklich so, ich spreche gern mit Menschen, ich verbinde auch gern Menschen und das war von dem her auch mit meiner Mitautorin, der Aura, mit der ich ja beim letzten Mal bei euch im Podcast war. Das war unser Anliegen, dass unser Buch eben nicht ein weiteres Sachbuch zu Gesellschaftsthemen oder gar zu Familienthemen da in den Buchhandlungen verstaubt, sondern dass es wirklich ein Impulsgeber ist, dass es Menschen zusammenbringt, dass Menschen in den Austausch kommen. Wie ist die Situation hier vor Ort und was wollen wir ändern und was können wir vielleicht auch hier ganz konkret miteinander vor Ort auch verändern? Und genau, und insofern war uns von Anfang an auch klar, wir wollen einen Raum schaffen oder Räume schaffen, in dem das passieren kann. Einmal virtuell, also über die sozialen Medien. Da haben wir unsere Vernetzungsplattform müttermachtpolitik.de gegründet, auch mit unserer Webseite. Dann natürlich ganz klar über die Veranstaltung vor Ort, über Lesungen, über Gespräche, über die Podcasts, in denen wir die Themen auch nochmal aufgegriffen haben. Und aus dem Ganzen ist für mich eben auch dieses Engagement unter anderem jetzt zuletzt in dieser großen Kampagne 100.000 Mütter entstanden, an der auch ganz große Player quasi, wie so zum Beispiel das Müttergenesungswerk oder auch der Arbeitskreis Frauengesundheit beteiligt waren als Initiatorinnen und viele, viele weitere, also die sich uns dann angeschlossen haben, auch große Namen wie jetzt zum Beispiel Jutta Almendinger, die uns da unterstützt hat, oder Natascha Sagorski, die einfach gesagt haben, es geht darum, diese Themen wirklich groß zu machen und dann auch wirklich, ja, gemeinsam eine Lobby zu schaffen für diese Themen. Denn das ist ja ein riesen, immer andauerndes Problem auch, dass diese Themen, ja, rund um Familie und Mütter, Väter, Kinder wenig Gehör finden im politischen Bereich.
Das ist eine wunderbare Brücke zu deinem Buch. Das ist nämlich nicht nur eine Bestandsaufnahme, wie sieht denn das aus für Mütter so in der Politik, sondern es ist tatsächlich ein Aufruf. Also Mütter in die Politik hat den Untertitel Wie der Einstieg in die in Klammern Kommunalpolitik gelingt, mit Erfahrungsberichten von Politikerinnen aus Kommunal- bis Europapolitik. Also es ist hands-on. Und wenn man es liest zur Struktur, gehst du auf verschiedene Aspekte von Politikarbeit ein. Da sind immer wieder spannende Zitate aus deinen Gesprächen verwoben. Also zum Beispiel haben wir hier Dein Weg in die Politik, warum wir Mütter besonders für die Politik geeignet sind. Und dann im Anschluss kommen aber diese ganzen Gespräche mit den Frauen, die du geführt hast, nochmal in Gänze, was ich großartig finde. Und auch am Ende jedes Kapitels gibt es nochmal so eine ganz tolle Übersicht, die mir super gut gefallen hat. Einmal, was kann ich persönlich tun und was sind strukturelle Herausforderungen? Also ganz wichtig, und das ist für mich immer wieder wichtig, das zu differenzieren auch. Also nicht alles hängt an einer Person, sondern es gibt auch Dinge, die sind einfach grundsätzlich komplett falsch und müssten eigentlich grundsätzlich verändert werden. Auch diese Unterscheidung fand ich sehr gelungen in deinem Buch.
Ja, vielen Dank. Also ein Stück weit haben wir das aufgegriffen, was schon in Mütter macht Politik in dem vorherigen Buch unser Anliegen war, eben nicht nur zu beschreiben, sondern wie du sagst, so hands-on zu zeigen, so kann es anders gehen. Und ich erlebe jetzt auch in der Rückmeldung, dass genau das eben dann in den Veranstaltungen, wo ich mit persönlich mit dabei bin, dass das das ist, was die Frauen und auch einzelnen Männer, die sich dafür interessieren, was die motiviert und wo sie dann vielleicht hinterher dann wieder auf mich zukommen und sagen, okay, ich habe jetzt hier nochmal einen neuen Impuls bekommen und sei es auch nur einer oder zwei aus so einer anderthalbstündigen Lesung, aber da gehe ich jetzt nochmal weiter. Das ist irgendwie nochmal eine neue Perspektive und da habe ich jetzt eine neue Idee, wie ich doch selbst auch wieder aktiv werden kann. Und ehrlich gesagt, daraus ziehe ich sehr viel Motivation für mein eigenes Engagement. Also bin ja nicht Politikerin jetzt in einem Gemeinderat, unter anderem auch, weil ich bin alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern noch und ich habe auch nur begrenzte zeitliche Ressourcen und auch begrenzte Kraft. Aber ich nutze genau diese Kraft jetzt im Moment, um für diese Verbindungen, um diese Verbindung zu schaffen zwischen Menschen, die eben aktiv werden und um auch neue Impulse zu geben. Ganz genau.
Die eine oder andere Hörerin weiß vielleicht, also ich habe inzwischen so ein politisches Amt. Als ich nach Baden-Württemberg gezogen bin, bin ich in eine Partei eingetreten. Und als ich jetzt in einen kleineren Ort gezogen bin, habe ich mich auch ein bisschen öfter im Ortsverband blicken lassen. Und schwupps war ich auf der Liste und zack bin ich im Gemeinderat. Also ich bin jetzt Stadträtin und ich habe mir so viel aus diesem Buch gezogen
Okay.
und so viele
Übrigens,
Ideen.
Christina, also ich verfolge ja auch deine Arbeit ursprünglich bei den Leserinnen und ich bin aber ganz fasziniert, wie du da so, ja, diesen Weg auch wirklich so straight jetzt gehst. Wobei es vermutlich nicht immer ganz so straight ist, innerlich, wie es äußerlich aussieht, vermute ich. Finde ich sehr, sehr spannend auch, ja.
Ja, also ich habe mich da auch in vielem wiedererkannt und dachte, wow, also wir sind schon diejenigen, also die es jetzt gerade tun, ja, die jetzt in der Politik sind, die sich in den Gemeinderat setzen, die es trotzdem machen. Und das sieht man auch ganz stark, wenn man in die Netzwerke dann geht, was mir super wichtig ist, mich zu vernetzen mit anderen, dass man dann eben sieht, ja, wir machen es trotzdem. Und es liest sich auch ganz oft in den Interviews, die du geführt hast. Wir machen es trotzdem. In der Retrospektive, das finde ich auch sehr interessant. Bei manchen haben sich ja die Ämter auch verändert oder sie haben inzwischen mehr Erfahrung. Da ist es ganz oft so, dass sie in der Retrospektive schon manchmal sagen, oh, das würde ich jetzt vielleicht anders machen oder da hätte ich mich anders gerne gezeigt. Wenn ich jetzt auf mein jüngeres Ich schaue, da habe ich gedacht, ich müsste total tough sein. Inzwischen wäre mir das vielleicht egal und ich hätte da vielleicht zeigen sollen, wie es ist, stärker zeigen sollen, wie es ist, damit es eben vielleicht auch wie bei mir nicht immer so smooth und geradlinig aussieht, sondern dass man eben die Brüche und die Herausforderungen auch sieht und auch gerade die anderen Frauen das sehen und eben nicht die Bürgermeisterin den Mutterschutz irgendwie bewusst nicht macht. Und nur das hängen bleibt und der Struggle und die Tränen und die Schmerzen und das Schreckliche, darüber traut man sich ja nicht so wirklich zu sprechen, weil man dann das Gesicht verlieren könnte.
Ja, ich finde das total spannend, auch aus dem Austausch mit jetzt ehemaligen Politikerinnen oder auch Politikerinnen, die genau wie du sagst, schon so verschiedene Stationen quasi durchlaufen haben und da einfach so einen Erfahrungsschatz gesammelt haben. Mir fällt gerade zum Beispiel ein Gespräch mit Cecil Weithofer ein, die ich jetzt für das Buch einerseits interviewt habe, die aktive Politikerin war, die als aktive Politikerin auch in einer Partei, die sehr so die Eigenverantwortung, betont, ganz klar alles auf ihre individuellen Schultern erstmal geladen hat und versucht hat, dann auch eben noch mit Baby, mit Säugling, quasi zu funktionieren, als hätte sie kein Kind geboren und hätte sie nicht die Verantwortung für so einen kleinen Menschen und die dabei auch an ihre Grenzen gestoßen ist und das inzwischen eben heute auch klar kommuniziert und sich jetzt in ihrem Fall tatsächlich auch ein Feld gesucht hat, wo sie immer noch gesellschaftspolitisch engagiert ist im Rahmen einer NGO, aber eben für sich tatsächlich dann auch den Schnitt irgendwann gesetzt hat und gesagt hat, okay, in dieser Partei und in der Parteipolitik, da sieht sie sich an der Stelle nicht. Und ich finde, das hat so zwei Seiten. Das ist einerseits natürlich eigentlich ein bisschen frustrierend, dass dann so eine patente Frau wie Sie zum Beispiel, mit der ich im Moment unter anderem auch so einen Lunchtalk plane, um genau diesen Austausch und diese Vernetzung zu ermöglichen, wieder parteiübergreifend, dass sie dann aussteigt aus der aktiven politischen Arbeit. Aber andererseits ist es halt auch eine Chance, genau diese Ehrlichkeit nochmal reinzubringen und auch öffentlich zu machen und zu sagen, wenn wir wirklich engagierte Frauen dabei haben wollen mit kleinen Kindern, dann müssen wir diese Themen auch öffentlich zum Thema machen als Parteien. Und wir müssen auch zum Thema machen, das nehme ich gerade aus einem anderen Gespräch, das ich gestern geführt habe, dass es wirklich ein Feld ist, in dem es um Macht geht und in dem es auch knallhart also Schwäche zu zeigen, ein Nachteil sein kann. Denn es ist nicht ein Bereich, ein geschützter Rahmen, in dem man offen unbedingt gerade als Neueinsteigerin über den eigenen Struggle redet. Und diese Balance zu erzeugen, Räume zu schaffen, in denen das dann dennoch offen möglich ist und wo dann dadurch so eine ganz andere Stärkung stattfinden kann. Und andererseits aber auch Frauen, die dann wirklich aktiv sind in diesem quasi Haifischbecken des politischen Alltags oder in diesen ruppigen Diskussionen, in den auch von Männern dominierten Diskussionen oft, dann eben ja, dem auch Rechnung zu tragen und nicht zu tragen, ja, bring doch da mal eine andere Atmosphäre rein, womöglich als einzige Frau im Rat. Mach doch mal schnell alles anders. Das ist tatsächlich dann häufig nicht so einfach möglich, auch da diese Ehrlichkeit einfach zu formulieren.
Das hat mich auch nochmal total zum Nachdenken gebracht, weil ich bin ja noch in der Findungsphase oder wie manche, mit denen ich spreche, sagen, in der Überforderungsphase. Das ist total so, wenn man als Stadträtin auf einmal das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt von Gebühren bis hin zu Bauprojekten für alles verantwortlich. Oh mein
Absolut.
Gott, wie soll ich das schaffen? Man tut es nach bestem Wissen und Gewissen und liest und bereitet sich vor und macht und tut. Und ich habe eine ganz fantastische Fraktion mit auch wirklich gestandenen RätInnen, die einfach so viel Erfahrung haben, wo man sich so wohlwollend und gut miteinander austauscht. Also schöner könnte man es nicht haben. Aber wenn man dann in diesem Rat sitzt, wie du sagst, ja, bring doch mal eine andere Perspektive rein. Ich bin jetzt Gott sei Dank in dem Alter und in einer Position, dass ich keine Angst habe, den Knopf zu drücken und was in das Mikrofon zu sagen zu der Sache. Aber das mache ich auch. Und dann dachte ich so, ach, Schnapp, aber es hat halt vielleicht auch überhaupt gar keinen Effekt auf die, ja. Das sitzen wirklich, also es sind in unserem Fall sind es 25 RätInnen und fünf davon sind Frauen und ich bin die einzige mit kleinen Kindern. Und bei den Männern ist es so, die sind alle tendenziell eher älter und sehr gesetzt. Und da kann ich viel erzählen, aber es wird die nicht beeindrucken. Das kam mir ehrlich gesagt erst so ein bisschen, als ich das Buch gelesen habe und zum Beispiel das Zitat von Christine Finke, die viele ja auch kennen als wahnsinnig engagierte, aktivistisch unterwegs. Die saß im Stadtrat auch und hat sich auch für Alleinerziehendenrechte ganz stark eingebracht. Und die hat gesagt, tatsächlich brauchte es 2 bis 3 Jahre, bis sich mir den Respekt der Ratsmitglieder erarbeitet und weitere 2 bis 3 Jahre, bis ich mich in meiner Position sicher fühlte.
Ja, ich finde das super, dass du genau dieses Zitat erwähnst. Ich finde das wichtig, so auch vorab, also für Frauen, die vielleicht überlegen, ich möchte was gestalten und gleichzeitig möchte ich nicht mich verbrennen. Also ich möchte mich da nicht ins Burnout direkt reinsteuern oder ich habe auch keine Lust, die wenige Freizeit, die ich dann dafür investiere, die dann ja häufig doch recht groß ist, ständig mit Frust zu verbringen. Also von dem her, ich glaube, so ein klarer Blick darauf, was für eine Herausforderung das auch sein kann, ist wichtig. Und damit einhergehend, aber eben, du hast ja jetzt schon mehrere unterstützende Faktoren genannt. Also du hast jetzt das vielleicht auch bewusst eine Partei gewählt oder dich vielleicht auch vorab schon mal informiert, wer sitzt da in der Fraktion, vielleicht schon Kontakte geknüpft, das weiß ich jetzt nicht genau vorab, bevor du dich hast überhaupt aufstellen lassen. Dass man so eine Ahnung bekommt, mit wem würde ich denn dann zusammenarbeiten? Und dann auch natürlich dieser Praxisschock, der passiert ja eigentlich in jedem Beruf. Also ich erinnere mich noch vor meiner Arbeit als Journalistin habe ich 10 Jahre als Lehrerin gearbeitet. Am Anfang, ich hatte die Theorie drauf, ich habe ein tolles Staatsexamen in der Tasche gehabt und ich war im ersten halben Jahr, ich war nach einem halben Jahr jeden zweiten Tag am Heulen nach der Arbeit. Und ich habe wirklich angefangen, an mir zu zweifeln auch und sich auch da quasi schon ein Stück weit darauf einzustellen, dass man einfach in ein ganz neues Feld kommt und dass man auch da dringend dann einfach entweder innerhalb dieses Bereichs mit ko politischen KollegInnen oder aber auch außerhalb als privates Backup Menschen braucht, die einen da in einer guten Weise so ein Korrektiv geben, die einem einerseits sagen, jetzt hör mal zu, du bist nicht plötzlich inkompetent, bloß weil du dich in dem und dem Bereich irgendwie ein bisschen am Schwimmen fühlst. Du hast sehr wohl die Fähigkeiten A, B, C, D. Du kannst was quasi, aber vielleicht auch so dieses Korrektiv, guck mal, da preschst du gerade vor, da gehst du vielleicht mit einem großen Idealismus rein. Lass dir doch die Zeit und verschaff dir erstmal den Überblick. Gestehe dir zu, dass du im Moment Anfängerin bist in dem Bereich. Bring dich nicht sofort ganz vorne in die Frontlinie, wo du vielleicht auch medial dann am Schluss noch angegriffen wirst. Ja, schaff dir doch erstmal die Sicherheit. Schaff dir auch das methodische Wissen, auch das informelle Wissen, wie so Strukturen ablaufen, wie Absprachen getroffen werden. Gib dir die Zeit von 1, 2 Jahren, dass du da erstmal quasi dich reinfühlst und reinarbeitest. Und ich glaube, wenn man sich schon bewusst ist, das meinte zum Beispiel auch Katrin Anders, die Landesvorsitzende von Hessen, ihrer Fraktion in Hessen war und auch die meinte, es hat etwa 10 Jahre gedauert, bis sie in dem Sinn ihre Karriere auch jetzt mit vielleicht der Perspektive da wirklich an eine exponierte Position kommen zu wollen, bis sie ihre Karriere aufgebaut hatte, wie es eben in anderen beruflichen Zweigen auch wichtig ist. Genau. Also da ist so ein Stück weit, ja wirklich, ich plädiere wirklich für einen klaren, realistischen Blick auf diese Herausforderung, aber nicht einen sich entmutigenden Blick, also dass man sich abschrecken lässt, sondern dass man eher schaut, ja und wie kann ich denen begegnen?
Das ist auch immer meine Stütze, wenn ich aus so einer Sitzung komme und denke, oh, dann saßen wir bis 23 Uhr. Auch das ist ein Thema, da kommen wir gleich noch drauf. Was habe ich jetzt eigentlich bewegen können? Aber ich habe im Moment habe ich so die Haltung, ich kann es euch erklären, aber verstehen müsst ihr es selber. Also ich bringe ein, was mir wichtig ist. Ich melde mich auch zu Dingen, die mir wichtig sind. Und wenn was draus passiert, ist gut, aber ich bin zumindest da. Also ich bin die andere Stimme, die zumindest es gesagt hat. Es kann niemand jemals behaupten, es wird im Protokoll stehen, ja. Es kann niemand behaupten, dass niemand gesagt hat, wir sollten das nicht abschaffen, sondern ich war da und habe gesagt, ich möchte nicht, dass es abgeschafft wird, so. Und das ist zumindest der Strohhalm, an dem ich mich halte. Und umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass man da an einer Position sitzt, wo man durchaus auch mehr beeinflussen kann. Und das ist ja der Unterschied zu den anderen Jobs, den Ehrenamtlichen, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich gesehen, die Frauen sowieso übernehmen. Also wie viele
Absolut.
Jahre war ich schon Elternvertreterin? Kuchen gebacken und sitze in Elternbeiräten und diskutiere da die Geschicke von Schulen, soweit man das darf. Und da kommt man ja immer nur so ein Stück weit. Aber ich sehe eben, dass es da immer wieder Frauen gibt, die sagen, ach ja, Mensch, dann mache ich El Landeselternbeirat oder ich mache Gesamtelternbeirat unserer Stadt, die wirklich Lust haben, da die Stimme zu sein, die Themen voranzubringen. Und das ist doch eigentlich auch so ein erster Schritt hin zu einer politischen Arbeit, oder? Also, weil ich möchte auch nichts geringer schätzen, aber die Hebel, an denen man sitzt, sind halt ein bisschen anders, je nachdem, wo man sitzt. Und man muss so schauen, was könnte das Plätzchen sein, wo ich gut hinpasse.
Absolut. Und ich finde ganz interessant, dass du dieses so quasi dieses übliche Ehrenamt von Frauen ansprichst, weil Elternbeirat und im Endeffekt landet man dann dabei, dass man als Einzige den Kuchen oder die Muffins backt, weil es halt sonst wieder keiner macht. Das hat eine gesellschaftliche Bedeutung, weil es so ein Schulalltag zusammenhält, aber es hat nicht das Potenzial, eben Strukturen zu verändern oder wirklich auch Missstände einfach wirklich mal in Bewegung zu bringen. Und da fällt mir, ich habe gerade noch mal einen kurzen Blick in mein Buch Mütter in die Politik geworfen, da fällt mir das Gespräch mit Ute Kremmel-Gorchen ein, einer Politikerin, die erst nachdem ihre Kinder, 7 Stück hat sie tatsächlich, ist irgendwie der Wahnsinn an sich, nachdem die groß waren, in die Politik eingestiegen ist, aber davor eben lange in Elternbeiräten und auch eben in übergreifenden Landeselternbeiräten, beziehungsweise in einem schulübergreifenden Gesamtelternbeirat ihrer Stadt war sie aktiv. Und sie hat eben gesagt, sie hat irgendwie relativ schnell gecheckt, es geht darum, sich dort dann in die erste Reihe zu stellen. Also dann bei denen zu sein, die im Vorstand sind, die dann wirklich mit den VertreterInnen der Stadt in Austausch treten oder in den Trägern der Schulen oder Kindergärten und dort dann wirklich ihre Anliegen einzubringen. Und dann das zu tun, was du jetzt hier im Stadtrat tust. Sie benennen das, was ist, und sie sind dann sichtbar mit diesem Anliegen. Und es wird im Protokoll festgehalten. Und die nächste Person, die dann im Anschluss sich auf diesen Punkt bezieht, die kann sagen, ja, das wurde jetzt vor 2 Jahren schon gefordert. Was ist jetzt? Vielleicht im nächsten Wahlkampf. Habt ihr nicht Interesse oder willst du nicht genau dieses Thema aufgreifen? Das bewegt hier viele Menschen in der Stadt. Damit kannst du dir unter anderem auch Stimmen sichern. Also auf so einer ganz pragmatischen Ebene auch die Interessen der anderen Seite zu berücksichtigen für so einen Austausch. Und ich glaube, insofern sind das dann oft die Frauen, die dann an dieser Stelle des außerparteilichen oder überparteilichen Engagements Ehrenamts nach vorne treten und wirklich über das Kuchenbacken raus Haltung beziehen und auch sichtbar werden. Nicht umsonst sagen oft Parteien, dass sie dort dann auch nochmal die Kontakte entstehen, um dann vielleicht Frauen anzusprechen und zu fragen, hast du Lust, dich auch für eine parteiinterne Tätigkeit zu engagieren? Ganz genau. Und das ist wichtig. Also ich glaube, und das ist dann auch nicht wirkungslos, da bin ich auch überzeugt.
Wie tough muss man sein, jetzt wo du diese ganzen Gespräche geführt hast und auch viel auf Veranstaltungen bist, viele Menschen triffst? In dem Buch, das kam so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, da bin ich immer wieder so ins Stocken geraten und dachte so, nein, also viele kommen immer wieder auf den Punkt, dass man schon auch eine dicke Haut braucht, dass man tough sein muss. Ich habe mir auch erklären lassen, je nach Ebene braucht man eine andere Art von Toughness. Also es kann sein, dass man im Gemeinderat total kuschelig hat, je nach Größe der Stadt auch. Es kann sein, dass es auch auf Landesebene ganz kuschelig noch ist, weil viele demokratische Parteien in dem Landtag sitzen. Bundesebene ist wohl ein Haifischbecken, das ist wohl sehr krass, habe ich mir sagen lassen. Aber hast du das Gefühl, man muss eine gewisse Prädisposition mitbringen, eine Resilienz? Oder ist das was, also sicherlich sollte man jetzt nicht psychisch angeschlagen sein und so ein Amt übernehmen. Das wäre wahrscheinlich hinderlich, aber denkst du, es gibt da eine Voraussetzung oder könnte es grundsätzlich jede sich das zutrauen? Weil ich denke, ich bin immer der Meinung, ich möchte nicht nur JuristInnen da sitzen haben, die sagen, ich fühle mich dem gewappnet, sondern ich möchte eigentlich gerade, dass die Leute da sitzen, die denken, sie könnten es nicht. Sie können das gar nicht, aber die haben auch eine Meinung. Also meinungsstarke Menschen, die Bock haben, auch was zu sagen, da sehe ich eigentlich schon 80% des Kapitals. Wie siehst du das?
Ja, also ich sage auch, es sind nicht nur die Taffen einerseits, die gebraucht werden, aber ich glaube auch nicht, dass es nur die Taffen sind, die eine realistische Chance haben, da mitzugestalten. Was du auf jeden Fall gut können solltest, ist, denke ich, die eigenen Grenzen zu kennen, und auch benennen zu können mit Selbstbewusstsein. Das ist sicherlich Teil der Miete sozusagen, denn dadurch hast du schon mal ein gutes Mittel, um zum Beispiel nicht sofort überrannt zu werden mit dem Pöstchen und dem Pöstchen und immer Ja und Amen zu sagen, vielleicht aus so einem ganz großen Idealismus raus. Das wäre so der zweite Punkt, was ich auch aus den Gesprächen ziehe. Die Frauen, die da länger aktiv sind und die teilweise auch in einem schwierigen Umfeld, vielleicht als progressive Politikerinnen in einem sehr konservativen Umfeld tätig sind, die sagen, sie unterscheiden auch wirklich klar und bewusst und immer wieder auch in Reflexion mit anderen zwischen ihrer politischen Rolle und ihrem privaten Selbst. Also wenn sie dann als Vertreterin ihrer Partei zum Beispiel offensiv angegangen werden und auch auf persönlicher Ebene, dann bleibt das trotzdem dabei, dass sie für sich sagen, ich versuche mir ins Bewusstsein zu rufen, das bin jetzt ich als öffentliche Person und als Vertreterin und dieser Rolle, die ich da auch habe. Aber es bin nicht ich als private irgendwie Annalena X oder Beatrice W oder sowas. Die kennen mich gar nicht. Die wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Und wenn die mir vorwerfen, ich sei hysterisch und zu plakativ und was wirft man noch Frauen vor oder ich sei irgendwie so eine Mutti oder sowas, also wieder die andere Kehrseite und auf dieser, mit dieser persönlich angreifenden Karte auch spielen, was ja wirklich auch Teil der Politik ist und womit sich Politikerinnen auseinandersetzen müssen, dann habe ich aber immer noch die Mittel, dass ich sagen kann, okay, ich lasse das nicht zu, dass das mein Persönliches, also dass ich das wirklich auf mich münze. Und das ist natürlich eine Form von Resilienz und das zu können. Aber ich denke, es ist auch eine bewusste Auseinandersetzung eben wieder mit dieser konkreten Herausforderung und dann einen Weg finden, über vielleicht Kommunikationstechniken, auch über durchaus Coaching vielleicht im Hintergrund, sich da zu stärken und anders zu positionieren. Genau. Ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, nur die Taffen kommen in den Garten, kommen in den politischen Garten. Nein.
Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man dann da so hinpurzelt, oder wie mein Mann immer sagen würde, heb nicht die Hand, dann kriegst du auch den Posten. Ich schicke ihn manchmal jetzt zu Elternabenden, damit ich nicht Elternvertreterin werde. Das ist ganz praktisch.
Sehr gut. Ja,
Wenn
übrigens,
man, ja?
fair verteilte Care-Arbeit ein Riesenthema, wenn es um politisches Engagement von Frauen geht. Kann man, glaube ich, nicht
Absolut.
oft genug sagen.
Ja,
Denn,
und
ja.
wären wir schon bei einem ganz interessanten Punkt, Zeit. Also
Definitiv.
manchmal habe ich das Gefühl, es wäre ganz gut, man hätte so 48-Stunden-Tage oder einen Mann, der nicht arbeitet, weil wir haben auch Ausschüsse, die finden nachmittags statt. Ich habe jetzt mal initiiert, man könnte doch drüber nachdenken, diesen Ausschuss vormittags stattfinden zu lassen, weil schließlich hat ja dieser Gemeinderat beschlossen, dass die Kinderbetreuung hier nur bis 14 Uhr in der Krippe stattfindet. Well, wenn um 14:15 Uhr der Ausschuss startet, dann habe ich ein Problem. Und die
Absolut.
sind jetzt leider nicht mehr so Mini-Babys, dass man die mitnehmen könnte, sondern die sind fordernd und laut im Zweifel. Und die können
Absolut.
nicht mit den Ausschuss 3 Stunden lang. Das fanden aber alle blöd, weil das machen wir ja schon immer so. Also wenn man dann in diesem Gremium landet, dann ist es so, dass man sich bewusst sein muss, dass das System nicht mal ansatzweise für Frauen mit Kindern geschaffen wurde. Also nicht mal The bare minimum. Und wenn man durch dein Buch liest, kann man so wütend werden, weil man sich sagt, what the fuck? Also ich habe ja gerade schon diese Bürgermeisterin angesprochen, ich glaube, die sitzt in Bayern, die ist im Moment sehr in der Presse, die gesagt hat, ich kann keinen Mutterschutz nehmen. Also wir sprechen hier nicht von Elternzeit, wir sprechen von Mutterschutz, das sind die 8 Wochen nach der Geburt. Die kann ich nicht nehmen, weil ich mein Amt fortführen muss, auch allein deshalb schon wegen der Vertretungsregel und wegen der Dinge, die zu tun sind. Und da fällt man doch vom Stuhl. Oder auch, wenn man Katharina Schulze in Bayern sieht, die Kinder bekommt und sagt, ja, dann muss ich aber wirklich schauen, dass ich nach dem Mutterschutz oder zu wichtigen Abstimmungen, ich muss mich in den Landtag schleppen, weil es darf mich niemand vertreten. Es gibt keine Regelung dafür. Also wir sind im Jahr 2025. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Leute, es ist schon 2025. Wir haben auch schon eine ganze Weile lang das Wahlrecht und wir haben auch schon ziemlich lange Frauen in Gremien sitzen. Okay, immer als die einsamen Einhörnchen in der Ecke, aber wir sind da. Aber es hat sich noch niemand darüber Gedanken gemacht und auch ja für die Väter genauso wenig. Also wir können so oft dafür einstehen, dass Männer in Unternehmen Elternzeit bekommen, aber Abgeordnete haben darauf überhaupt gar keinen Anspruch und es gibt gar keine Regelung. Ich habe ja gedacht, also in meinem naiven Kopf hätte ich ja gedacht, gut, die nächste Person auf der Liste, da sagt man halt ein halbes Jahr, kommt halt jetzt diese Person und vertritt Person X in der Fraktion. Das fände ich super, da kann man doch einfach nachrücken. Und hier in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel ja so, dass wir immer 2 Leute wählen. Also wenn jetzt wir wieder Landtagswahlen haben nächstes Jahr, haben wir immer auch noch einen Zweitkandidaten oder eine Zweitkandidatin. Das sind immer Teams, die antreten. Dass wenn nämlich die eine Person ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer, rückt nicht die nächste Person auf der Liste nach, sondern die im Team praktisch, die Zweitkandidatin oder der Zweitkandidat. Was auch ein bisschen schräg ist, aber gut. Wahl und so, ne?
Aber ich finde, genau das ist ehrlich gesagt der Ansatzpunkt, solange die Strukturen so, so hinderlich sind. Also es ist auf Landesebene tatsächlich schwierig wegen des personengebundenen Mandats. Also da ist so eine Art Teamführung eigentlich einzuführen. Ich habe das jetzt auf kommunaler Ebene zuletzt in Köln mitbekommen. Dort ist im Rahmen einer Wählervereinigung, sind also zwei, die sind schon als Team angetreten und haben intern für sich auch festgelegt, dass sie das in einer Art turnierenden Prinzips dieses Amt ausüben werden. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, weil die dadurch mehrere Hürden so ein Stück weit für sich minimieren. Also auch dieser Ansatz als junger Mensch, du lässt dich jetzt auf dieses Amt ein für die nächsten 5 bis 6 Jahre bei Bürgermeisterämtern bis zu 8 Jahren. Das ist ein langer Zeitraum. Du weißt ja überhaupt nicht, wie sich vielleicht auch dein privates Leben entwickelt. Und das kann ja oft eine große Hürde sein. Und dann dazu von Anfang an zu sagen, ja, wir gehen da als Team rein, auch mit der Perspektive, dass wir einen Wechsel haben werden, tatsächlich in 2 oder 3 Jahren. Und dementsprechend sind auch alle oder bleiben alle kontinuierlich in Austausch und auf demselben Wissensstand, sodass es eben nicht eine aktive Person wird, gibt, die eigentlich unersetzlich ist, weil nur sie die ganzen Infos hat, sondern dass es wirklich kontinuierlich ein Team ist, das sich gegenseitig auch stützt, dass wenn die eine Person dann wirklich mal wegen eines Kinderbetreuungstermins oder sonstigen Elternabend in der Schule oder so verhindert ist und eben genau die Fürsorge leistet dann in der Familie, dass dann die andere Person einspringt und das auch in dem Team kein Vorwurf da ist, dass das klar ist, das wird mitgedacht. Und das haben mir zumindest die Politikerinnen, die das jetzt praktizieren, erzählt, das ist für sie ausschlaggebend, dass sie als Mütter politisch überhaupt aktiv werden im Stadtrat ihrer Stadt. Denn sie haben dadurch das Gefühl, sie haben einfach kontinuierlichen Backup. Sie sind nicht allein auf weiter Flur. Es ist ja auch psychologisch ein Riesenunterschied, ob du das Gefühl hast, du hast noch Menschen, denen du vertraust, an deiner Seite. Und das fand ich einen ganz tollen Ansatz. Und es ist nicht so, dass zum Beispiel auf Landesebene diese Forderung noch nicht gestellt wurde. Gerade von den Grünen in Bayern, die haben diese Vertretungsregelung in einem Antrag schon eingebracht. Vermutlich die Hürde, dass gerade in Bayern jetzt zum Beispiel die Grünen eben nicht in der Regierungsbeteiligung sind und dementsprechend dieser Antrag von Menschen, die es eben nicht brauchen, dann wieder abgeschmettert wurde. Und
Da
vielleicht
wären
auch der
wir wieder
letzte.
bei, schau
Genau.
dir gut an, mit welcher Partei du auf eine Liste gehst. Da möchte ich nochmal lobhudeln für meine Fraktion. Da ist es nämlich so, dass wir als Fraktion so ein Team sind. Also wenn ich sagen würde, ich kann diesen Monat kann ich tatsächlich diesen Ausschuss auf keinen Fall möglich machen. Oder mein Kind ist krank oder irgendwas, dann vertreten wir uns gegenseitig. Also da
Ganz
gibt es ja auch
schön.
immer so Vertretungslisten, wer in Ausschüssen sich vertreten kann, das finde ich großartig. Aber ich weiß, dass es andere Fraktionen gibt, bei denen sind die Menschen nicht so wohlwollend. Und das rollierende System fände ich großartig, gerade weil ja auch hier zum Beispiel in Stadträten in Baden-Württemberg könnte man ja schon mit 16 Jahren sich aufstellen lassen. Aber wenn ich weiß, ich mache in 2 Jahren Abitur,
Absolut.
das ist vor allem für Frauen ein Thema. Also ich weiß von einer, die wäre gerne auf die Liste gegangen und wir hätten sie unglaublich gerne gehabt. Und die hat gesagt, ich kann nicht so verbindlich sein, dass ich versprechen kann, dass ich die ganze Legislaturperiode durchhalte.
Absolut.
Und mit diesem Versprechen kann aber niemand in seinem Leben auf eine Liste gehen. Du weißt nie, was übermorgen ist. Ja, du musst immer schauen, jetzt ist gerade okay, let's do it. Ja, und es gibt immer jemanden, der nach dir auf der Liste steht, der übernehmen kann. Auch so habe ich mein Mandat bekommen, weil jemand ausscheiden musste aus dem Gemeinderat und dann bin ich plötzlich nachgerückt. Ich hätte nicht damit gerechnet tatsächlich,
Absolut.
aber das muss man einfach ein bisschen lockerer sehen. Und ja, also es ist tough, aber jeder, also das muss man vielleicht dazu sagen, jede, die Pflegeverantwortung hat, hat damit auch übrigens das beste Argument. Also theoretisch kann man das super ausprobieren und könnte sagen, nach 2 Jahren, ich habe so eine große Sorgeverantwortung gerade, dass ich mein Amt nicht mehr ausüben kann. Jemand, der keine Kinder hat, der muss schon triftige Gründe haben. Also man kann nicht einfach so aus so einem Mandat ausscheiden. Man muss triftige Gründe haben, ein ärztliches Attest etc. pp. Aber Mütter haben grundsätzlich durch die Sorgeverantwortung immer ein Argument zu sagen, nach diesen 2 Jahren, ich habe dafür keine Kraft mehr. Das muss man vielleicht direkt mal dazu sagen, dass man theoretisch das einfach ausprobieren kann und sagen kann, ich guck mal, wie das ist, wie das für unsere Familie auch ist, wie die Kinder damit klarkommen, ob der Job vom Mann das irgendwie auch mitträgt und mein Job und ob wir uns da gut abwechseln können. Aber man kann das auch wieder ablegen.
Ja, ich finde das ganz einen wichtigen Punkt, auch weil genau oft ja wirklich nur die Frauen sich diese ganzen Fragen stellen. Also das kam irgendwie auch aus den Gesprächen raus. Ganz viele Männer, die machen einfach, die sagen auch, ja, klingt spannend, ich werde gefragt, dann los. So schlicht. Und wir Frauen überlegen, ja, was könnte denn dann 2028 sein? Und bin ich dann vielleicht noch in der Lage, das in dieser Verantwortlichkeit, meiner Verantwortung, die ich jetzt übernehme, in der Fülle, in der Komplexität noch gerecht zu werden? Und dann, ja, wir Frauen sind total darauf getrimmt, alle anderen echt im Blick zu halten, unter anderem auch durch diese Care-Arbeit, die wir stemmen und wo wir geübt darin sind und gefordert werden, jeden Tag die Interessen von mindestens zwei oder drei weiteren Menschen im Blick zu behalten und die Termine und alles zu koordinieren. Und so sind wir oft auch darauf gepolt, irgendwie so mitzudenken, was ja was eine Riesenqualität und Kompetenz ist, aber eben manchmal auch vielleicht ein bisschen zu zerdenken, was wir wirklich wollen und wo unser Weg so ist. Und da möchte ich durchaus auch ermutigen zu sagen, und das sagen auch wirklich diese Politikerinnen, die es dann machen, ja, mach erst mal, sagst du ja auch. Also, und denk nicht dran, was ist 2029, denn das weiß sowieso keiner. Dann kannst du immer noch die Entscheidung treffen. Ja, schon ein
Und
wichtiger
selbst
Punkt.
wenn man fachlich wirklich keine Ahnung hat, erstens, man arbeitet sich wirklich in alles rein. Es gibt auch von vielen Parteien dann Fortbildungen, die nehme ich auch immer gerne wahr. Zum Beispiel zu Baurecht habe ich mir eine tolle Fortbildung reingezogen, einfach damit man so ein bisschen schlaue Fragen stellen kann, zumindest im Stadtrat. Und man muss sich immer darüber bewusst sein, jede einzelne von uns, die in so einem Gremium sitzt, kämpft für ein größeres Ganzes. Wir sind dann Teil der strukturellen Veränderung. In dem Moment, wo ich mich traue zu sagen, können wir diesen Ausschuss in den Vormittag verlegen, Mein Argument war nicht ich persönlich, sondern mein Argument war auch, wir wollen doch, dass auch noch andere, die Kinder haben, die Möglichkeit haben, hier mitzumachen. Und es ist mein Grundargument, wenn ich versuche, da Veränderungen anzustoßen. Denn es geht nicht nur um mich persönlich, sondern es geht auch darum, dass nach mir hoffentlich Frauen den Mut haben, in dieses Gremium zu gehen. Und drum denke ich immer, es geht nicht nur um mich, sondern wieder, wie gesagt, um das System. Aber da wären wir bei den strukturellen Problemen. Denn eigentlich bräuchten wir dafür einen sehr großen Hebel. Und ich finde, das kommt gerade am Ende des Teils, den du geschrieben hast. Danach kommen ja nochmal die Gespräche mit den Frauen. Aber da gibt es ja nochmal so ein Wrap-up und auch so eine Utopie. Da steht eigentlich in einem sehr kurzen Satz, was wir eigentlich bräuchten. Und ja, das ist der Hebel, Leute. Nichts weniger als das, Parität.
Ja, also ich sehe uns irgendwie so an dem Stand. Wir sind, da denke ich auch immer mal wieder an Patricia Camarata mit ihrem aktuellen Buch Musterbruch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir bewegen uns in einem System, das nicht für uns gemacht ist, uns Mütter oder uns Fürsorgeleistenden. Aber und wir haben zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wir können stagnieren in der Empörung darüber und es anklagen, und das hat seine Bedeutung, denn es macht Themen sichtbar. Aber ich sehe es noch vielversprechender, so quasi im Unguten die Chancen, die Möglichkeiten zu suchen. Und dementsprechend Parität ist ein Ziel. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel Nachbarländer Deutschlands, also da werden viele dieser Forderungen, die wir jetzt einbringen in die politischen Gremien, Erstattung der Kinderbetreuungskosten, dass ein Mandat von mehreren Menschen ausgeübt werden kann, wenn ein Wechsel aus triftigen Gründen wichtig ist, dass man es zeitweise nicht niederlegen, aber pausieren kann, quasi wieder einsteigen kann. Das wird da zum Teil schon umgesetzt. Und daran können wir uns zum Beispiel auch orientieren. Ich meine, das hat ja nochmal, wenn in einem anderen Land der Beleg dafür da ist, also oder auch in einer anderen Stadt, insofern ist das Thema Vernetzung, finde ich, so wichtig, dass etwas schon funktioniert, dass zum Beispiel digitale oder hybride Formate, gegebenenfalls auch bei Abstimmungen, da schon Lösungen gefunden werden, wie auch die Abstimmung rechtssicher dennoch umgesetzt werden können, dann kann das ein Weg sein, wie man sich in einem an sich familienfeindlichen Kontext eben doch familienfreundliche Lösungen schafft. Und das ist natürlich einmal auch wieder ein Signal dann nach außen. Ich denke da nochmal an zum Beispiel jetzt gerade die Stadt Verden, die ich jetzt zuletzt persönlich erlebt habe. Dort ist eine ganz tolle, engagierte Gleichstellungsbeauftragte, die bringt in einer großen Kreativität eben auch Themen voran und bringt gerade auch Menschen, die diese Best-Practice-Beispiele einbringen können, nach vor Ort in diese Kleinstadt. Und dementsprechend, die Kleinstadt hat vor kurzem einen Auszeichnung, den Gender Award, gewonnen als besonders familienfreundliche Stadt und hat eine paritätische Verteilung von Frauen und Männern im Stadtrat. Und sie ist damit so eine kleine Oase sozusagen in einer Gegend, die jetzt nicht per se besonders familien- oder frauenfreundlich ist. Aber es zeigt, finde ich, ganz klar, dass auch einzelne Menschen einen richtigen Unterschied machen können über die Vernetzung mit ähnlich Denkenden, über auch die natürlich auch Bürgermeisterin oder Bürgermeister einer Stadt kann das sehr viel bewirken. Insofern würde ich bei solchen Fragen auch wirklich erstmal vorab versuchen, auch strategisch die Person, die dann wirklich die Entscheidungen da treffen kann, zum Beispiel was Kinderbetreuungskosten oder Satzungsänderungen oder so angeht, schon mal vorab irgendwie ein Stück weit zu bearbeiten sozusagen und bestenfalls ja, die Interessen zusammenzubringen. Also das ist dann tatsächlich auch Lobbyarbeit im positivsten Sinne. Und dass da eben und eben auch zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte können dann gute Mittler sein, um nochmal Menschen zusammenzubringen, um Themen, zum Beispiel Aufklärung über bestimmte Zusammenhänge, dann noch Veranstaltungen zu initiieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und das ist eigentlich so das Fazit, das ich als Zwischenfazit, das ich stelle. Die Situation an sich ist herausfordernd. Und
Das hast du schön gesagt.
das kommt auch immer wieder rüber, auch im direkten Austausch. Und das darf man auch nicht verneinen, also nicht leugnen, denn das wäre irgendwie blauäugig. Aber es gibt Möglichkeiten und ich lerne sehr viele Menschen kennen, die auch unter widrigen Umständen gerade da aktiv werden. Und das ist wiederum wirklich empowernd, also wirklich stärkend und ermutigend auch. Und insofern, ich bin ganz klar der Meinung, als Einzelne kann man da Dinge in Bewegung bringen. Schritt für Schritt.
Ja, die widrigen Umstände sind die widrigen Umstände sind die widrigen Umstände. Also den muss man sich, das muss man sich schon bewusst machen. Und umgekehrt wäre es natürlich so, denn wenn wir Parität hätten, dann müssten all diese Sachen nachgezogen werden. Denn ich kann diese Parität eben nicht herstellen, wenn ich meine Liste nicht voll kriege mit 50% Frauen. Und es gibt nur eine Partei, die das in ihrem Partei, in ihrer DNA verankert hat als Pflicht. Und wenn ich diese Parität herstellen will, dann müssen das alle können und dann muss ich eben die Möglichkeiten schaffen. Da muss ich genau vielleicht das nämlich machen. Da muss ich Vertretungsregelungen machen. Dann muss ich vielleicht auch einfach nicht sagen, ich biete Ihnen an, dass wir Kinderbetreuungskosten übernehmen, sondern Moment mal, wir sind ja verantwortlich für alle Kindergärten hier in der Stadt.
Absolut.
Vielleicht könnten wir im Umkehrschluss proaktiv auf sie zugehen und könnten sagen, wir haben hier eine ganz tolle Erzieherin, die ist gerade in Rente gegangen. Die würde immer, wenn sie Sitzung haben, auf ihre Kinder aufpassen. Sie sagen einfach Bescheid, wenn sie es brauchen. Und
Ja,
die schickt uns direkt die Rechnung an die Stadt. Wow! Ja? Also ich meine, das wäre eine Möglichkeit und
ja.
nicht, naja, wir können das für sie bezahlen. Das klingt nach einer schönen Lösung, aber es bedeutet wieder, ich muss jetzt jemanden suchen, im Idealfall eine Person, die mir eine Rechnung schreibt.
Absolut.
Und jetzt höre ich alle HörerInnen sehr laut lachen, denn habt ihr schon mal versucht, jemanden zu finden, der babysittet und eine Rechnung schreibt? Ja,
Ganz
genau.
genau.
Ja, genau.
Oder schickt euer Baby mal schnell irgendjemanden oder euer Kleinkind zu jemanden, den euer Kind gerade irgendwie 20 Minuten kennt oder sowas. Das
Ja,
ist auch nicht immer
läuft super.
vielversprechend.
Läuft
Ja,
super.
genau.
Du, sie hat
Absolut.
nur 3 Stunden geweint. Geht schon. Jetzt schläft
Ja,
sie.
aber guck mal, Christina, genau diese. Das bringen wir jetzt zum Beispiel mit. Also, und das ist das, was es braucht. Diesen Blick, diesen Realitätssinn, den braucht es bei politischen Entscheidungen. Und wie du jetzt sagst, es gibt da diese Lösung zum Beispiel. Und natürlich, also gerade diese Frage der Parität, es gibt ja im Moment auch ganz klare Vorstöße, also auch Rita Süssmuth unterstützt das ja sogar als ehemalige Bundestagspräsidentin, also ganz große und starke Initiativen, die sich oft, glaube ich, an noch so einer ganz diffusen Furcht irgendwie vor Veränderung an sich so dadurch blockiert werden. Und ja, es bleibt wirklich schon auch eine Frage, die mich auch beschäftigt. Wie lässt sich zum Beispiel diese Furcht auflösen? Und wie lässt sich natürlich auch, es ist manchmal auch nicht Furcht, sondern es sind einfach die Menschen, die an der Macht sind, haben kein Interesse daran, was zu ändern, denn es würde Machteinbußen bedingen. Und auch da so ganz klar und direkt diese Themen anzusprechen. Denn was sichtbar ist, bleibt nicht mehr so als ein diffuses, ja, das ist halt dein Problem und darüber spricht man nicht. Nee, Politik kostet Geld, es geht um Machtstrukturen, es gibt Ängste derjenigen, die sich in diesen bestehenden Strukturen ganz wohlfühlen vor Veränderung. Und ich denke auch, wie in jedem Kontakt, es ist immer auch eine psychologische Komponente. Wenn ich auf meiner Seite was erreichen möchte, dann muss ich der anderen Seite ein Angebot machen, was die andere Seite davon hat. Denn wie du jetzt im Sinne der Kinderbetreuung oder so angesprochen hast, das ist nicht nur für dich persönlich, sondern auch für andere Familien. Zum Beispiel bei festen Endzeiten der Sitzung, das wäre auch ein Vorteil im Grunde für alle Anwesenden, bis auf vielleicht die, die Themen ganz nach hinten schieben, damit sie dann durchkriegen. Und dann könnte man natürlich auch einfach mal thematisieren, was für eine Art von Sitzungskultur wollen wir hier in unserer Stadt? Soll das so in dieser Form unfair bleiben, um es auch wirklich mal so klar zu benennen, dass nur noch die mitentscheiden können, die einfach ganz bis zum Schluss bleiben können? Oder wollen wir das anders? Wollen wir ein Signal setzen, auch als Stadt? Wir sind eine Stadt, die hier offensiv eine andere Politik lebt. Und ich denke, wie beim Rauchverbot, die Leute werden alle dagegen angehen und irgendwie ein paar Jahre später ist jeder froh letztlich, dass er nicht mit verrauchten Klamotten aus der Kneipe kommt, wenn er weggeht oder sie. Also ich glaube auch erstmal große Veränderungen. Die Menschen gewöhnen sich sehr, sehr schnell auch an Änderungen, wenn sie einmal durchgesetzt sind.
Ja, das wäre wieder der politische Wille. Also, was für ein Vibe ist in der Stadt? Und wenn man jetzt die Einzige ist im Gremium, dann haben natürlich viele Scheu, dass es so ein unnötiger Konflikt ist. Also in ihren Augen unnötig, ja. Und das ist natürlich schwierig, aber man muss da wahrscheinlich einfach immer wieder nachhaken und immer wieder Ja, sich drum kümmern und immer wieder in die gleiche Richtung schieben, in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann mal was bewegt und die Argumentationspuzzlestücke auch für alle irgendwann Sinn ergeben.
Ja, ich würde aber, da ist auch so ein typisch, das will ich doch nochmal anmerken, ein typisch weiblicher Blick, dass man auf der Sachebene einfach den anderen überzeugt. Also ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, diese psychologische Ebene des Macht, des Einflusses, also dass es hier auch darum geht, um die Außenwirkung. Also ich meine, Politiker wollen bei der nächsten Wahl gewählt werden. Und wenn man jetzt sagt, dieses Thema, so quasi, wenn du das aufgreifst, ich sorge vielleicht mal über den Austausch mit den regionalen Medien vor Ort dafür, dass dieses Thema ein bisschen größer gemacht wird, auch in unserer Stadt, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann wird es vielleicht plötzlich ein Thema, das eben auch entscheiden kann darüber, wer wird bei der nächsten Wahl gewählt. Und ich mache in dieser Weise durchaus auch Druck, also nicht nur über die interne argumentative Ebene, sondern ich nutze auch andere Kanäle, um Themen zu setzen. Und genau, und dann will ich auch noch den Aspekt reinbringen, dass zum Beispiel parteiübergreifender Austausch und vielleicht auch Solidarität unter Frauen durchaus ein Aspekt sein kann, auch über den konkreten Rat hinaus. Ich meine, das erlebe ich jetzt, habe ich zum Beispiel erlebt in einer kleinen Stadt im Osten Deutschlands, wo jetzt wirklich auch die blaue Fraktion extrem stark ist. Und dort haben sich jetzt die Frauen aus den demokratischen Parteien, ich sage es mal so bewusst, so klar, die haben sich schließen sich auch zusammen und gehen in einen kontinuierlichen Austausch, auch außerhalb der Gremien, also der Sitzung, um zum Beispiel Themen dann auch gemeinsam vorbringen zu können oder vorab bei Abstimmung dann einfach, dass schon klar ist, da ist eine gewisse Mehrheit für dieses Thema dann auch schon gegeben. Und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt, gerade wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das sehr viel Widerstand beinhaltet und wo man als einzelne Frau auch wirklich kaum eine Chance hätte, den Fuß auf den Boden zu kriegen.
Ja,
Ja.
und da muss man aber natürlich seine Zeit gut einteilen. Also ich hatte auch hohe Ziele, als ich angetreten und gesagt, was ich alles machen werde. Frauenstammtisch und so. Aber jetzt muss ich mich erstmal reinfummeln. Jetzt bin ich auch eine, die zu den OV-Treffen nicht mehr so oft geht, weil ich echt viele öfter Sitzungen habe und die Kinder das nicht so toll finden. Aber wie du schon gesagt hast, man braucht ja auch den langen Atem, deshalb ist man nicht nur auf ein Jahr gewählt, sondern man kann ja auch peu à peu sich die Sachen erarbeiten. Und das habe ich jetzt auf meine Liste geschrieben, wie viele andere Dinge auch. Was ich nämlich auch hier rausziehen konnte aus deinem Buch, sind ganz konkrete Webadressen für Netzwerke, die man anzapfen kann, für Informationen, für Bücher, in denen weiterführende Informationen sind, auch wie politische Arbeit funktioniert, wirklich zu den Hard Facts, den Rahmenbedingungen, was ist Kommunalebene, was ist Kreisebene, was ist Landesebene, was ist Bundesebene, Europaebene. Und da kann man wirklich auch immer nur auf die Einschübe weiterlesen und Praxistipp hinweisen, die wirklich unglaublich spannend sind für alle, die in ein Amt einsteigen wollen oder die in einem Amt sind oder die es einfach grundsätzlich spannend finden und zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, vielleicht in einem Verband oder in einem Verein arbeitet oder sich engagiert, wo das von Relevanz sein kann, wie Politik funktioniert. Was ich immer ein bisschen schwierig finde ist, und damit hadere ich noch, ich will halt nicht die Mutti sein. Und ich sehe so an vielen anderen Frauen, die jetzt die da out there sind, ja, als die Politikerin mit den Kindern, dass es ein paar gibt, die wirklich das sehr vor sich hertragen. Ich bin die mit den Kindern, ich sorge hier für Kinderfreundlichkeit, ich sorge mich um Kindergartenplätze, ich sorge mich um na na na. Damit hadere ich so stark. Also ich denke, das ist auf jeden Fall Teil meiner Positionierung oder meiner Themen. Aber ich finde es irgendwie schwierig, wenn man so in den Politikbetrieb geht und sagt, ich bin in Anführungszeichen nur die Mutti. So wollte ich nie gesehen werden. Ich hatte in meinem Büro nie ein Kinderbild auf dem Schreibtisch stehen, weil ich über meine Expertise gesehen werden wollte. Und ich stelle wieder fest, einmal Butter bei die Fische, ich bin jetzt 46 Jahre alt. Okay, vielleicht sehe ich nicht so aus. Ich habe mich ganz gut gehalten, aber
Definitiv, liebe Christina, machen wir noch
das
ein
ist sehr
kleines.
freundlich. Ist natürlich in einem feministischen Format völlig irrelevant. Wir altern mit Grazie, ja. Aber
Humor ist übrigens auch sowas, was total trägt. Also einfach mal, ja.
Ja, den muss
Auch
man
bei
auf
dem
jeden Fall
Thema.
behalten.
Ja.
Aber die Sache ist die, ich stelle fest, ich werde wirklich wieder nicht ernst genommen. Ich gehöre jetzt zu den, ich sprenge den Altersschnitt und ich so, Leute, ich bin ungefähr genauso alt wie die anderen Frauen im Gremium auch. Also das ist tatsächlich, die
Ja.
Frauen sind grundsätzlich ein bisschen jünger
Ja.
und die Männer sind alle ein bisschen älter im Schnitt. Aber wir Frauen, wir sind da jetzt nicht weit auseinander und ich werde trotzdem wieder als, Achtung, kommt ein Zitat aus meinem früheren beruflichen Leben, das Mädchen mit der großen Brille. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen.
Autsch.
Und das finde ich wirklich irre. Und auch mit was für einer, im Englischen würde man sagen, Audacity, also mit was für einem Selbstbewusstsein und so einer mir doch egal Haltung, die Männer in diesen Gremien sitzen, manchmal wirklich Quatsch reden. Das ist erstaunlich. Es ist erstaunlich. Und ja, es gibt immer die Person, die alles nochmal sagt. Und ja, wir müssen mal über Sitzungskultur sprechen, aber meine Anekdoten sind wahrscheinlich nix. Sind dir ein paar Anekdoten aus deinen Gesprächen in Erinnerung, wo du sagst, wow, da bin ich fast vom Stuhl gefallen?
Ja. Ja, also das ist nah dran, immer wenn es darum geht, dass eben genauso wie das Mädchen mit der Brille kompetente und Frauen über irgendein ganz anderes Thema gesprochen haben und dann wurde dann plötzlich irgendwie der Lippenstift rausgepackt oder irgendwie die Stöckelschuhe oder was auch immer, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte. Also gerade so kommunikative, rhetorische Breitseiten, das hat mich schon manchmal schlucken lassen. Ja, also ich glaube, was du ja so ansprichst, ist auch so eine Wahrnehmung. Okay, ich bewege mich hier in einem Feld, da manchmal schüttel ich den Kopf und mir wird auch ganz schnell, ich werde in so eine Rolle, in eine Ecke reingedrückt. Und die Frauen, die mich da besonders beeindruckt haben, und da nenne ich jetzt auch tatsächlich zum Beispiel einmal Katharina Schulze tatsächlich, weil sie eben einerseits offensiv wirklich sichtbar macht, ich bin hier als Frau mit Kind. Also sie versteckt das nicht. Das finde ich persönlich eigentlich wichtig, denn es macht einfach sichtbar, dass es Frauen mit Kindern im politischen Betrieb gibt, aber die dann eben auch klare Grenzen zieht und sagt zum Beispiel, mein Kind kommt nicht auf Bildern drauf mit Gesicht. Ich bin hier für die Themen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und eben nicht für das Thema Kindergarten oder Bildung in erster Linie, auch wenn die natürlich relevant sind. Aber das ist nicht ein Automatismus, dass ich diese Familienthemen sozusagen besetze. Ich bringe die Expertise rein, ich lebe das als Vorbild vor, aber umgekehrt, ich möchte mich nicht reduzieren lassen auf diese Themen. Und ich habe mehrere Politikerinnen jetzt auch erlebt, die dann eben auch ganz klar sagen, sie haben zum Beispiel so harte Themen wie innere Sicherheit, Finanzen. Und dafür stehen sie und das machen sie dann halt auch öffentlich klar. Und dann ist das vermutlich eine Sache von Erfahrungssammeln, auch seitens der Gremienmitglieder, dass sie eben dann nach 2 oder 3 oder 5 Jahren eben irgendwann gecheckt haben, ja, die Frau, die hat wirklich was drauf, die weiß in Bezug auf die Sache, die hat was zu sagen. Ja, da lassen wir jetzt vielleicht mal den ein oder anderen dummen Spruch. Und da ist vermutlich ja dann wirklich auch dieser lange Atem nötig, sich von so anfänglicher Reduzierung auf das Frau- und Muttersein nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Ganz spannend übrigens, ich glaube, manche sehen diesen Titel Mütter in die Politik sogar ein bisschen kritisch, weil es dann schnell so dieses, ja, es geht doch alle Frauen an und noch mal so fokussiert auf Mütter und wir wollen aber für die Frauen sprechen und nicht für die quasi gebärfähige Frau oder was auch immer.
Frauen mit
Und ich,
Uterus.
genau, Frauen mit Uterus, aber da sage ich definitiv, also ich sehe einfach in diesem Muttersein ist oft so ein biografischer Bruch einfach gegeben auch. Und da spielt ja eben dann ganz häufig dieses Thema Care-Arbeit mit rein. Und insofern ist es einfach für Mütter in der Politik nochmal anders schwer als für auch Frauen, die diese Care-Verantwortung zum Beispiel nicht im Alltag haben. Deswegen ist mir auch der Titel wichtig gewesen. Genau.
Und es ist auch tatsächlich nochmal ein Unterschied, wie alt deine Kinder sind. Also mit Kindern,
Absolut.
die 16, 17, 18 sind, ist es was anderes als mit Kindern, die noch klein sind und im Kindergarten sind zum Beispiel. Und auch die Be Art der Betreuung ist anders. Und es ist überraschend, wie schnell man das vergisst. Also zwischen meinem ersten und zweiten Kind ist ein großer Altersunterschied. Und ich hatte es vergessen. Es lief alles schon so easy. Da läuft niemand mehr auf die Straße. Da kann man alles gut erklären, da kann man auch mal was ausdiskutieren mit so einem großen
Ganz
Kind.
spannend, ja.
Das ist was ganz anderes. Und diese wirklich kleine Kinder, die auch sich noch nicht so ausdrücken können oder verständigen können mit Sprache, das ist was ganz anderes. Die Art von Care ist eine ganz andere. Und genauso ist es, dass Menschen, die eigentlich Pflegeverantwortung haben, auch die müssen in die Gremien kommen. Aber da wären wir wieder beim Bare Minimum. Also wenn wir als Mütter noch nicht mal die Möglichkeiten haben, allein schon von der Struktur unseren Fuß da in die Tür zu kriegen, wie sollen wir mehr Diversität, wie sollen wir pflegende Menschen, wie sollen wir sozial nicht so gut dastehende Menschen, wie sollen die es schaffen, in die Gremien zu gehen? Denn wir wollen uns mal nichts vormachen. Ich bekomme eine Bezahlung, eine Aufwandsentschädigung für mein Ehrenamt. Das ist eine Pauschale und dann gibt es noch was, so Sitzungsgeld. Das ist aber egal, wie lang die Sitzung ist. Also 10 Minuten ist gleiches Geld wie 7 Stunden. Und da kann man jetzt nicht so viel von kaufen. Also das ist wirklich symbolisch.
Natürlich,
Weshalb ich
ja.
ganz spannend finde, zum Beispiel auch, dass Marie König, die in Bitterfeld-Wolfen ist die hat auch gekommuniziert ganz klar, also für sie muss eigentlich der nächste Schritt Landesebene sein, weil diese ganze Arbeit und der viele Aufwand, ohne dass es dein Job ist, das ist wirklich viel Arbeit.
Definitiv.
Und
Das ist übrigens
man
ja auch
kann.
eine ganz klare Hürde, gerade für Frauen, weil sie eben halt dann Erwerbsarbeit, Ehrenamt und Familie dann haben. Anders als viele Männer, die dann wirklich die Familie auslagern an die Frauen können. So ist klar, muss man sagen. Das führt dazu, dass auch mehr Männer in Gremien sind. Das ist ein ganz gravi, also ganz maßgeblicher Faktor.
Ja, wobei man
Ja.
dazu sagen kann, wenn man wiederum eine nette Fraktion hat, dann kann man auch sagen, wir teilen uns die Themen ein bisschen auf. Also man muss sich nicht wirklich in jedes Thema total tief reinarbeiten, aber das kommt auf deine Fraktion an, was die von dir erwarten und wie sehr du dich auch auf die verlassen möchtest, wenn es darum geht, eine Entscheidung für dich persönlich zu treffen. Aber es kann unglaublich viel Arbeit sein und ich habe schon auch gesehen, je größer die Stadt, desto mehr Aufwand ist es auch, desto professionalisierter läuft es auch, obwohl du dann immer noch das ehrenamtlich machst. Und das verstehe ich gar nicht und es kommt ein paar Mal in deinem Buch auch. Mensch, Rentenpunkte für langjährige ehrenamtliche Arbeit in der Politik, das wäre doch was. Also, das wäre doch schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass diese Art von gesellschaftlicher Care auch ein bisschen anerkannt wird. Denn ansonsten kommt da leider nicht viel rum und das ist eigentlich sehr schade und das ist natürlich gerade für Frauen, zum Beispiel mit kleinen Kindern, macht es einen großen Unterschied, wie sie versichert sind. Ist es ein, ist, wäre, könnte ein Gemeinderatssitz ein Minijob sein, ja, wo man auch eine
Absolut.
Sozialversicherung hat. Auch für
Klar.
Menschen, die sozial eher am Rand der Gesellschaft sind, könnte das einen riesen Unterschied machen. Stell dir vor, du bist chronisch krank und du kannst keinen Beruf mehr ausüben, aber diese Gremienarbeit, die ja nur punktuell stattfindet, das könntest du machen. Und du könntest dadurch auch deine Expertise mit einbringen, gesellschaftlich und für deine Stadt. Das wäre großartig, aber da kommt
Klar.
nichts rum.
Ja,
Das ist
ja.
schon schwierig.
Ja, absolut. Also nicht umsonst hat zum Beispiel, da kann man tatsächlich auch nochmal Christine Finke zitieren, die eben gesagt hat, so eine Professionalisierung der Ratsarbeit über eine Entlohnung, ob jetzt auf Minijobbasis oder vielleicht sogar wirklich im Rahmen wie eine Teilzeitstelle, denn man oft ist dann tatsächlich der Zeitumfang, es sind dann 20, 25 Stunden können das pro Woche sein mit Ausschüssen, mit Vor- und Nachbereitung der Sitzung, wenn man sich da wirklich reinkniet und dann würde das genau das eben ein Stück weit ausgleichen. Also, dass man auch da nochmal das zum Thema macht, nicht als so eine Art unnötiges Privileg und irgendwie sagt, ja, dann machen die Leute das nur noch wegen des Geldes, sondern dass man deutlich macht, ja, aber wenn dieses Geld nicht da ist, dann machen es nur die, die das Geld haben. Dann reduziert man die mögliche Vielfalt auch in den Gremien. Klar. Also ich glaube, diese Punkte, da brauchen wir uns gegenseitig nicht zu überzeugen. Dann ist eher die Frage, wie kann sowas zum Thema gemacht werden? Und da würde ich wirklich auf auch nochmal diese Expertise außerhalb der Parteipolitik, was zum Beispiel Verbände, Initiativen im Sinne der Lobbyarbeit, jetzt zum Beispiel Natascha Sagorski mit ihrem Mutterschutz bei Fehlgeburten. Das ist klassische Lobbyarbeit, die dann über ja, einen Zeitraum von etwa 3 Jahren jetzt doch immerhin dazu geführt hat, dass diese Forderung zu einem Teil umgesetzt wurden und jetzt in Gesetze gegossen werden. Also noch immer natürlich mit dem Potenzial, vielleicht noch mehr Frauen dann zugute zu kommen. Aber grundsätzlich ist das eben auch schon ein Beispiel, wie eben außerhalb der Parteipolitik auch Politik gemacht werden kann. Das ist vielleicht auch noch so ein Anstoß für Frauen mit wirklich jungen Kindern. Ich bin ja auch eine von diesen, mit wenig zeitlichen Ressourcen und Energieressourcen, wirklich zu schauen, welche Form des gesellschaftlichen Engagements passt in meiner Lebensphase und in meiner Lebenssituation zu mir. Arbeite ich irgendwie ehrenamtlich in einer Stiftung vielleicht? Nähere ich mich an eine Gewerkschaft an, vielleicht im beruflichen Kontext? Arbeite ich in einem Verein? Schließe ich mich einer Initiative an? Dadurch sammelt man ja auch ganz, ganz klar auch Expertise. Also man lernt Menschen kennen, man lernt rhetorische Fähigkeiten, man lernt das Dasein in der Öffentlichkeit sozusagen und das Spielen damit vielleicht auch. Und insofern, das finde ich, kann auch eine ganz, ganz gute Vorbereitung sein, um dann vielleicht noch mal 4 bis 5 Jahre später in ein parteipolitisches Engagement zu gehen. Oder eben in einem überparteilichen Rahmen sehr wohl auch gesellschaftliche Themen voranzubringen und auch effektiv Veränderungen auch wirklich zu erreichen. Denn das ist auch sowas. Viele Frauen, die wollen wirklich, wenn sie sich engagieren, dann auch was erreichen. Und das hat mir eine aktive Politikerin gerade vor kurzem gesagt, so diese Wahrnehmung auf der kommunalen Ebene, da reinzugehen und zu sagen, ich krempel jetzt mal die Stadt um. Das ist nicht so wirklich. Also der wirkliche Gestaltungsrahmen ist begrenzt auf der kommunalen Ebene. Also was du da rausziehen kannst, ist dieses, dich zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen, auch vielleicht ein Stück weit für den Selbstwert in der Phase, wo du sonst vielleicht sehr beengt auf dein familiäres, auf die Themen beschränkt bist, wieder nach draußen zu kommen, auch irgendwie wichtig zu sein, auch einen Unterschied zu machen, Themen setzen zu können, den Kopf anstrengen zu können. Also diese ganzen, das, was es einem auch bringt, das finde ich auch wichtig, da nochmal drauf zu schauen. Und dann zu sagen, vielleicht wie Marie König oder andere Politikerinnen, ja, okay, und ich setze mich in dem Bereich jetzt für eine gewisse Zeit auch ehrenamtlich ein, auch wenig oder gar nicht bezahlt. Aber dann nehme ich mich so wichtig, dass ich mit der Expertise, die ich jetzt zusätzlich gesammelt habe, mir vielleicht einen Rahmen suche, in dem ich diese Fähigkeiten dann bezahlt einsetze. Und dann kann ich vielleicht mit der Stärkung, mit dem Rahmen, dass ich dann nicht mehr um überhaupt mitmachen oder nicht kämpfe, sondern finanziellen guten Rückhalt habe, zum Beispiel vielleicht diese Themen nochmal anders aufs Tapet bringen und kann wiederum neue nachkommende Kommunalpolitikerinnen mit Kind vielleicht unterstützen, indem ich Veranstaltungen mitfinanziere, mitlanciere, indem ich da eben diese Themen dann weiter zum Thema mache. Und denn ohne, ich finde, da Macht hat irgendwie mit Gestaltungsmöglichkeit auch zu tun. Und das bedeutet, dass man auch einen stabilen finanziellen Rahmen hat zum Beispiel. Und insofern, klar, die Forderungen sind wichtig, es braucht eben aber nach und nach auch Frauen in den Positionen, dass wir diese Forderungen mit ja, vertreten können und auch aus einer Machtposition raus. Das ist die Entwicklung, denke ich, die in den nächsten Jahren ansteht, dass Mütter und Frauen in diese Positionen kommen. Und ich trage außerhalb der Parteipolitik meinen Beitrag dazu bei, durch diese Aufklärung, Vernetzung und ja, weil mir das auch ein Anliegen ist.
Da möchte ich auch direkt nochmal den Bogen schließen zu deinem ersten Buch, das du mit Aura Schirin-Riedel geschrieben hast, Mütter macht Politik. Da geht es nämlich nicht nur um klassisches parteiinternes, also parteiliches Engagement in Gremien, sondern da sind ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, auch nochmal dargestellt in Initiativen, in Vereinen, in Verbänden und so weiter. Mit ganz vielen tollen, auch dort mit Interviews, mit Gesprächspartnerinnen, kann ich nur empfehlen. Und dann
Vielen
müsst ihr
Dank.
natürlich dazu kaufen, Mütter in die Politik, wie der Einstieg in die Kommunalpolitik gelingt, mit Erfahrungsberichten von Politikerinnen aus Kommunal- und Europapolitik.
Also ich sage, das perfekte Bücherbundle für
Ich
den
finde auch.
Sommerurlaub oder auch
Absolut.
für den Herbst.
Ja.
Genau.
Für das, was
Ja.
man so machen möchte. Sarah, abschließende Frage. Wenn jetzt dich jemand fragen würde, du wohnst in der Nähe von Heidelberg, du Sarah, wir bräuchten noch jemanden für die Liste. Hast du Lust? Du kannst auch auf einen ganz hinteren Platz gehen. Würdest du dich aufstellen lassen?
Weißt du ganz ehrlich, was ich antworten würde? Ich glaube, ich würde es machen und ich würde aber sagen, nee, wenn, dann auf dem Vorderrang.
Das ist
Ehrlich,
ein
also
fantastisches Schlusswort. Großartig.
Also das, ja, keine Ahnung, am Schluss kriege ich jetzt das nächste Angebot. So, wie gesagt, ich bin im Moment überparteilich bewusst auch tätig mit dieser Neutralität. Das ist mir im Augenblick auch, hat manchmal Chancen. Aber ich glaube, natürlich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, irgendwann kommt die Frage, will man nicht mal selber machen? Und wer weiß, wo ich dann in 5 Jahren stehe.
Lauscher gespitzt, demokratische Parteien. Sarah Zöllner ist bereit. Die nächste Kommunalwahl dauert noch ein bisschen in Baden-Württemberg, aber dann fragt sie doch schon mal. Dann kommt sie auch schon mal zu den Stammtischen von der Partei und bringt sich vielleicht ein bisschen ein. Ich sag's nur. Vielen, vielen Dank, Sarah, für das Gespräch.
Ja, danke, Christina. War wieder richtig toll, auch toll vorbereitet und ja, es hat mir total Spaß gemacht. Vielleicht ist es für die eine oder andere wieder eine Inspiration. Das wäre echt in meinem Sinne. Ich vermute in deinem auch.
In
Ja.
meinem absolut. Ich
Ja.
brauche noch ein paar mehr an meiner Seite. Lasst uns vernetzen. Schaut, was Sarah sonst noch so macht. Schaut ins Internet, schaut auf ihr Instagram. Sie ist viel unterwegs zu Lesungen gerade im ganzen Land, vielleicht auch in deiner Nähe. Und sie macht wirklich unglaublich viele spannende Sachen. Und um sie rum passieren viele spannende Sachen, an denen sie irgendwie beteiligt ist. Deshalb mache ich natürlich alle Links in die Shownotes und bin sicher, wir sehen uns und hören uns wieder, Sarah.
Ja, würde mich total freuen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, Christina.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.